Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Bevor wir loslegen, wie ihr schon wisst, unser liebgemeinter Hinweis: Bitte liked und subscribed, abonniert unseren Kanal, unterstützt uns beim Aufbau unseres kleinen, aber feinen Kanals.
Kirsten sagt das immer lieb gemeint, ich sage, macht es einfach.
Genau, es kostet euch nichts, es schadet euch nicht und es hilft uns. Jan, ich habe dir heute was mitgebracht, was mir am Wochenende passiert ist. Was heißt passiert? Aber aufgefallen ist, was mich am Wochenende sehr beschäftigt hat, das nehme ich jetzt mal hier mit rein. Und zwar bin ich so durch Instagram gesurft und dann wurde mir ein Zitat gezeigt von Dostojewski, das da sagt: Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Also das wurde dem russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski zugeschrieben. Und ich habe mich darauf, ich meine, das ist ja schon eine sehr prägnante Aussage, und ich habe mich daraufhin gefragt, hat er das wirklich gesagt? Und habe dann mal Faktencheck gemacht.
Und, was ist dabei rumgekommen?
Ja, sehr erstaunlich, das berichte ich dir jetzt. Ich bin vor allen Dingen bei Korrektiv fündig geworden, also das ist ja das Portal, was auch über Potsdam berichtet hat, was da mit AfD- und CDU-Mitgliedern passiert sein soll. Und dort bin ich fündig geworden. Und dort hat man einfach ganz klar gesagt, ich habe dieses Zitat eingegeben, habe gefragt, hat Fjodor Dostojewski das gesagt? Und dann kam zurück, es wird also häufig Dostojewski zugeschrieben, aber es gibt keinen belegbaren Nachweis, dass Dostojewski das jemals gesagt oder geschrieben hat.
Ja, dann ist ja die Sache klar, oder?
So, Fall erledigt. Ich war etwas verwirrt, ehrlich gesagt. Nicht so, wo ist jetzt die Erklärung? Es gab nichts weiteres. Also das war der einzige Hinweis auf gut Deutsch, nein, er hat das nicht gesagt. Mhm. Nun habe ich aber die Brüder Karamasow gelesen. Also das heißt, ich habe ja Literatur studiert und habe mich ein bisschen mit den Brüdern Karamasow auch beschäftigt, mit Dostojewski beschäftigt und kann einfach sagen, selbst wenn er dieses Zitat so wortwörtlich nicht gesagt hat, ist aber dem, was er da inhaltlich gesagt hat, doch einiges zu entnehmen.
Ja, erklär mal, da müssen wir uns jetzt ja, ja warm anziehen.
Ja, sehr gerne. Also ich weiß gar nicht, ob du die Brüder Karamasow mal gelesen hast. Ich meine, das ist schon ein Schinken. Also das muss man ehrlich einräumen, das ist ein Schinken. Das ist keine leichte Kost. Das ist schon, da quält man sich schon ein bisschen durch. Aber ich fand es hochspannend einfach aus verschiedenen Ebenen. Denn es gilt auch als, muss ich einfach jetzt sagen, es ist einer der bedeutendsten Texte der Weltliteratur, wenn es um Freiheit, Macht, Glaube und geistige Tyrannei geht.
Ich gebe zu, ich habe es nicht gelesen.
Solltest du nachholen. Also es ist wirklich ein tolles, tolles Werk der Weltliteratur. Kann ich nur empfehlen. Keine leichte Kost, aber man kann unglaublich viel daraus entnehmen und daraus lernen.
Okay, also die Gebrüder Karamasow von Dostojewski.
Genau.
Also was ist denn die Essenz deiner Erkenntnis aus diesem Buch?
Also was ich damit mit diesem Zitat in Zusammenhang bringen wollen würde, wäre, das heißt die Legende des Großinquisitors. Also das heißt, in einem Kapitel erzählt Iwan Karamasow, das ist also eher der intellektuelle und skeptische Charakter der beiden, und der andere ist der gläubige Bruder Aljoscha. Also die beiden sind die Brüder Karamasow. Also der eine ist intellektuell und skeptisch und der andere ist der Gläubige. Und in der Geschichte erzählt also Iwan Karamasow, der Intellektuelle, seinem gläubigen Bruder Aljoscha eine sogenannte Legende. In der Legende kehrt Jesus also nach Sevilla zurück und das ist zur Zeit der Inquisition. Die Menschen erkennen ihn, erlieben ihn auch und der Großinquisitor lässt ihn aber verhaften und wirft ihn sofort ins Gefängnis. Und in der Nacht darauf besucht er ihn und man erhält ihm dann einen Monolog. Und die zentrale Botschaft dieses Monologs ist einfach, also er sagt zu Jesus sinngemäß: Du hast den Menschen zwar die Freiheit gebracht, aber der Mensch will sie gar nicht. Der Mensch will immer nur Brot, Sicherheit und jemanden, der für ihn denkt. Die Kirche hat das begriffen, der Staat hat das begriffen und dementsprechend handeln sie. Also der Großinquisitor sagt, wir geben ihnen nicht die Freiheit, sondern Glück und dafür denken wir für sie. Also das ist so sinngemäß eigentlich der Kontext und natürlich hat Dostojewski damit jetzt nicht Idioten als Idioten beziffert und sie beleidigt, aber er ist sehr wohl der Auffassung, dass intelligenten Menschen das Denken in manchen Situationen zusehends erschwert wird und verboten wird. Und dahinter verbirgt sich eigentlich ein Menschenbild, das heißt das gute System der geistigen Tyrannei. Und er meint es eigentlich gut. Er will das Leiden der Menschen beenden, indem er ihnen ein ruhiges und sicheres Leben gibt und indem er ihnen das Denken nimmt, das Zweifeln nimmt, das Ringen mit der Wahrheit. Also genau das, um die Menschen vor sich selbst zu beschützen, wird dieses System aber zu einer geistigen Diktatur, weil man den Menschen die Verantwortung für sich selbst nimmt.
Du meinst also, dieser Großinquisitor steht dafür, den Menschen das Denken zu verbieten oder abzunehmen?
Nein, abzunehmen. Er meint es gut. Also dieser Großinquisitor konfrontiert Jesus eigentlich damit zu sagen, hey, deine Botschaft und das, was du den Menschen bringst, wollen sie gar nicht, können sie gar nicht verkraften, weil ihnen ihr eigenes Streben nach Sicherheit, nach Bequemlichkeit, die Verantwortung für sich selbst abzugeben, eigentlich im Weg steht.
Frage ich mal, ist da nicht vielleicht auch ein bisschen was dran?
Ja, deswegen war ich so verwirrt, dass dieses Zitat so kategorisch abgelehnt wurde und als Fakt verneint wurde. Also wenn Fakt bedeutet, nur schwarz-weiß, hat er gesagt, hat er nicht gesagt, und ich löse das völlig aus dem Kontext heraus, ohne mich zu fragen, wer ist denn diese Person? Wie war die Stellung dieser Person? Selbst wenn er, ich meine, dann könnten wir die ganze Bibel in die Tonne klopfen, weil wir müssten sagen, wir wissen nicht, ob er das gesagt hat. Also weißt du, was ich damit meine? Wenn ich mit so einem Faktenblick auf historische Werke herangehe, auch der Weltliteratur, ist das sehr eindimensional und eigentlich zu kurz gedacht.
Nenn noch mal das Zitat, bitte.
Das Zitat, was ihm unterstellt wird, oder das, was aus dem Brüder Karamasow?
Das Unterstellte.
Das Unterstellte, also das, was er aber so, es gibt keinen belegbaren Beweis, dass er das gesagt hat. Aber das Zitat, was ihm zugeschrieben wird, lautet: Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Okay, es geht ja darum, dass das im Grunde genommen die Essenz ist aus dem, was du gerade dargestellt hast, was also der Großinquisitor in seinem Monolog gegenüber Iwan Karamasow ausdrückt.
Genau.
Das ist die Essenz.
Er tut es zwar nicht, um die Idioten zu beleidigen, sondern weil er halt ein Menschenbild hat, wo er sagt, man muss die Menschen vor sich selbst beschützen.
Und insofern ist dieses Dostojewski-Zitat, wie gesagt, die Essenz daraus, was er dort in den Gebrüdern Karamasow in dieser Szene mit dem Großinquisitor geschrieben hat.
Genau.
Ohne dass also Dostojewski dieses Zitat 1:1 ausgedrückt so formuliert hat.
Genau.
Ja, im Grunde genommen ist das ja etwas Ähnliches wie das Ora et Labora aus der Benediktsregel. Ora et Labora, bete und arbeite, hat der heilige Benedikt von Nursia so nie gesagt. Es ist aber als Fazit, als eine der Essenzen aus der Benediktsregel herauszuziehen. So, und insofern steckt da durchaus auch etwas Richtiges und auch etwas Wahres drin. Es ist reduziert, aber es ist nicht die, ich sag mal, 1:1 kopierte Wahrheit, sondern es ist, wie gesagt, das, was reduziert, sag ich mal, übrig bleibt. Das enthebt nicht dem Gehalt der Wahrheit. Wahrheit bleibt drin. So würde ich das auch dann für das Dostojewski-Zitat sehen.
Weil das, worum es mir geht, das, was er ja in dem Zitat, was ihm zugeschrieben wird, oder auch in den Brüder Karamasow hinterlegt, ist ja, ich formuliere das jetzt mal so, wie auch unsere Podcast-Folge heißt, hör auf zu denken. Andere denken für dich. Und das kann jetzt stellvertretend der Staat sein, die Kirche, wer auch immer. Das kann, also die Botschaft dieses Großinquisitors an Jesus ist, die Menschen können nicht mit eigenem Denken umgehen, die Menschen sollen nicht zweifeln, die Menschen sollen sich eigentlich auch nicht auf die Wahrheitssuche begeben, weil der Staat ist der Beschützer, der kann das viel besser, oder die Kirche ist der Beschützer, die kann das viel besser, oder wer auch immer kann. Es gibt etwas oder jemand, der das viel besser kann, und dafür, dass du aufhörst zu denken, versorge ich dich mit Brot, Sicherheit und Gleichheit.
Ja, das ist der Grundsatz, möchte ich fast sagen, aus der römischen Antike. Mhm. Wir bieten Brot und Spiele.
Ja.
Also die politische Elite bietet der Bevölkerung Brot und Spiele. So, damit sind sie versorgt mit Nahrungsmitteln und Sozialem und gleichzeitig auch mit Vergnügen. Und dadurch wird die Bevölkerung im Grunde genommen ruhig gehalten und kann regiert werden.
Ja, und sie suggerieren dem Bürger, dass damit oder dem Volk oder dem Menschen, dass das aber ein Freiheitsbegriff ist. Also die Freiheit besteht darin, du musst dir keine Gedanken machen. Gleichzeitig ist das aber für mich ein großes Problem, weil ich finde, Sicherheit, Freiheit, Gleichheit, Brot, das mag zwar oberflächlich gut sein, aber für mich tötet es den Geist, die Seele und nimmt dem Menschen komplett die Würde. Und zwar nicht durch Gewalt, sondern weil an die Bequemlichkeit des Menschen appelliert wird.
Ja, da ist, glaube ich, durchaus tendenziell etwas dran. Also natürlich ist das, was du jetzt hier verkürzt, das darf ich einmal so sagen, formulierst, eine Richtung, in die wir mit überlegen wollen. So, das ist nicht 1:1 so, das muss man auch klar sagen. Nichtsdestotrotz ist es durchaus ein Denkansatz, was du hier sagst und was du hier formulierst. Also ich habe den Eindruck, dass in einer sehr komplexen Welt, in der wir leben, der Mensch, ja, ich möchte sagen, einfache Botschaften, eine gute Versorgung, schlicht ein bequemes Leben will oder braucht. Weil ansonsten er das, worin er lebt, er überkomplex wahrnimmt und das beansprucht ihn sehr. Das ist vorhanden. Wir nehmen das ja auch durchaus wahr. Also schauen wir uns um in der Nachrichtenlage, in der wir leben, die Konflikte, in denen wir stehen. Ob das ein Präsident im Weißen Haus ist, die Situation in der Ukraine, die Gefahr, möchte ich sagen, die von China ausgeht oder das, was im Nahen Osten abgeht. Dazu kommt das Thema Migration, dazu kommt das Thema Rente. Also die Überkomplexität unserer Nachrichtenlage kombiniert mit zum Beispiel dem, was uns in künstlicher Intelligenz begegnet oder in sozialen Netzwerken, der Umgang miteinander. Insgesamt ist das alles sehr, sehr überkomplex und der Mensch wünscht sich wahrscheinlich in diesen Verhältnissen eher eine bequeme Botschaft, ein bequemes, gutes, ruhiges Leben. Aber ich muss dabei auch sagen, ich glaube, so ist es nicht. Wir müssen uns mit den Verhältnissen auseinandersetzen. Also ich habe da wenig Verständnis für. In gewisser Weise habe ich das. Natürlich, wenn ich in einem angestrengten Umfeld lebe, brauche ich die Erholung. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nur ist Erholung etwas Phasenweises und nicht etwas Permanentes. Ja, also ich würde es eher so sehen, wir brauchen die Auseinandersetzung mit den komplexen Themen, in denen wir stehen. Und diese Anstrengung, die damit verbunden ist, die gehört schlicht und einfach zum Leben dazu. Dafür Freiheit aufzugeben zugunsten einer Bequemlichkeit halte ich für hochgefährlich.
Und da stimme ich dir vollkommen zu. Deswegen bin ich auch am Wochenende so, das hat mich wirklich getriggert, dass das einfach so, ich möchte jetzt nicht sagen lapidar, aber es war relativ klar, er hat dieses Zitat so nicht gesagt, Faktencheck, und damit war das Faktum erledigt. Also Fakt heißt ja für mich nicht, es entbindet mich doch nicht des Zweifelns, es entbindet mich doch nicht des eigenen Denkens, es entbindet mich doch nicht des kritischen Denkens. Und wenn ich das alles ausmerze und dann quasi den Computer zumache und sage, ach so, ist nicht so, ist das sehr, sehr bedenklich für mich.
Ja, eindeutig. Also wir müssen denken.
Richtig.
Wir müssen unsere Freiheit, ich sag mal, aktiv angehen. Und damit natürlich auch unsere Verantwortung. Immer wieder kommen wir in unseren Podcast-Folgen auf diese Kombination Freiheit und Verantwortung. Und ich kann nur sehr klar leider appellieren, leider deshalb, weil Appelle häufig nicht viel bringen, ich kann nur daran appellieren, sich dessen bewusst zu sein und die Freiheit auch aktiv anzugehen. Also ich persönlich sage das sehr ehrlich, lasse es nicht zu, dass andere für mich denken. Das mache ich schon selber.
Ich lasse auch nicht zu, dass meine Bequemlichkeit meine Freiheit in dem Sinn einschränkt, dass ich nicht mehr eigenständig denke.
So, was ich schon mache, ist, dass ich andere Positionen wahrnehme. Aber sie kommen in ein gewisses Portfolio, sag ich mal, an Überlegungen, mit denen ich dann umgehe. Also das Denken hört bei mir nicht auf, sondern kriegt dadurch eher Futter. Und ich würde mich ehrlich gesagt sogar auflehnen gegenüber denjenigen Personen, die sagen, ich denke für dich. Da sage ich, nee, nix da. Das mach ich schon alleine.
Ja, ich gebe dir an einem Punkt recht. Selbstständig denken, alleine denken ist anstrengend. Und natürlich muss man sich dann auch in so einer komplexen Welt Situationen und Herausforderungen stellen, wo man zunächst vielleicht überfordert ist. Aber ich finde, den Weg dann gar nicht mehr zu gehen und in so eine Lethargie zurückzufallen und zu sagen, ach, dann sollen doch die anderen mal machen oder sollen die anderen denken oder die sollen für mich denken, das ist keine Freiheit. Also das ist für mich nicht mein Verständnis von Freiheit und das ist auch für mich als Christ nicht das Menschenbild, was durch meinen Glauben postuliert wird.
Und es ist undemokratisch, weil auf diese Art und Weise eine weil auf diese Art und Weise eine Elite entsteht, die eben nicht durchlässig ist, die also nur diejenigen aufnimmt in ihren kleinen Kreis, die ihr möglichst nah entspricht. Und dadurch ist Leistung nicht mehr eingepreist, sondern lediglich Mitdenken in die gleiche Richtung. Salopp gesagt, dann wird im Gleichschritt marschiert, dahin, wo es hin soll. Und eine Elite sagt, wohin das denn geht. Da warne ich ganz klar vor. Also was wir brauchen, ist den Diskurs von unterschiedlichen Positionen. Mhm. Damit müssen wir umgehen. Und dann schauen wir weiter. Natürlich ist das hochgradig komplex und da kann auch nicht jeder mit umgehen. Aber es muss möglich sein.
Ja, und auch das Selbstbewusstsein zu entwickeln, wenn du eine andere Wahrheit für dich definiert hast, einen anderen Gedankengang zu einem anderen Schluss gekommen bist. Und selbst wenn es die Mehrheit anders sieht, wenn du das als deine eigene Wahrheit wahrgenommen und erkannt hast, dass du dir erlauben kannst, dazu zu stehen. Also du musst nicht anfangen, deine Gedanken, deine Rückschlüsse, deine Ergebnisse deines eigenen Denkens in Frage zu stellen, nur weil vielleicht 80% der Menschen das anders sehen.
Ja.
Die Vielfalt sollte sich auch in der Vielfalt des Denkens zeigen, auch in der Vielfalt von Gedanken, in der Vielfalt von allem Möglichen und eben nicht in dem, ja, in dem Auflösen, in dem Aufgeben von freien Gedanken.
Ich finde das, was du gerade sagst, ist hochgradig wichtig, gerade für uns zum Beispiel als gläubige Personen. Mhm. Wir werden in unserer westlichen Gesellschaft, in der Bundesrepublik Deutschland, eine sehr, sehr klare Minderheit werden. Und wir werden gerade das, was wir hier als Freiheitsgedanken im Denken formulieren, in der Zukunft, glaube ich, nochmal deutlich stärker gebrauchen und auch anwenden und auch einfordern müssen. Denn es wird uns durchaus schwerer gemacht werden. Das ist etwas, was ich durchaus schon auch auf uns zukommen sehe.
Ja, weil wir auch da wieder vor lauter, wir meinen es ja nur gut, wird aber der Begriff der Freiheit, ich sag mal, so ausgehöhlt, für mich ist Freiheit nicht Toleranz. Das ist was ganz anderes. Der Freiheitsbegriff für mich als Christ, den Jesus Christus für uns definiert hat, ist ja ein ganz anderer.
Genau. Also das ist etwas, was uns als Mensch aufgetragen ist. Im Übrigen würde ich ein bisschen über Jesus Christus hinausgehen, wenn ich das einmal so sagen darf. Der Freiheitsbegriff ist schon durchaus auch ein bisschen älter als der durch dann Jesus geformt wurde. Wir sind berufen zur Freiheit. So formuliert es zum Beispiel Paulus, der ganz klar sagt, ihr könnt gestalten, dafür habt ihr auch Verantwortung, macht was draus und macht gemeinsam etwas draus. Das ist das, was dann auch Gemeinde zum Beispiel ist. Also gemeinsames Angehen dessen, worin wir gesetzt sind. Das ist sehr theoretisch, das gebe ich zu. Und vielleicht auch nicht unbedingt ganz einfach nachzuvollziehen. Aber dass wir ein soziales Gebilde herstellen und betreiben, in dem wir gut sein können, in Freiheit und Verantwortung. Und das dann, wie man heutzutage so sagt, auf Augenhöhe, sag ich mal. Natürlich gibt es dann Leitungsstrukturen, gar keine Frage, sicherlich auch etwas Elitäres, auch das muss es geben, aber es bleibt durchlässig. Und es ist eingebunden in, ich sag mal, ein Konzert der Klänge der Positionen, die es so gibt.
Aber wo würdest du jetzt da den Unterschied sehen zu dem, was so ein Großinquisitor oder ein Staat, der sagt, ich meine es ja auch gut, wenn ich für meinen Bürger sorge und den Bürger vor sich selbst beschütze, und dem Freiheitsbegriff und dem Freiheitsverständnis, was Paulus da kommuniziert hat?
Der wesentliche Unterschied, den ich sehe, ist der, dass es in der Position des Großinquisitors bei Dostojewskis Brüder Karamasow, da fehlt Dynamik. Ich versorge einfach nur. Ich backe Brot und teile es aus. Salopp gesagt. So, wo ist da Fortschritt? Wo ist da Entwicklung? Wo ist da Fantasie? Wo bleibt der Ehrgeiz?
Wo ist Leben?
Das ist dann unterm Strich alles Leben, in der Tat. Wo bleibt es denn? Also da fehlt doch was. Da wollen wir uns nichts vormachen. So, und da braucht es einfach die angestrengten Köpfe, sag ich mal, die in der Lage sind, Dinge zu entwickeln. Neue Produkte, neue Ideen, neue Gedanken, die sich auch ablösen, die weiterentwickelt werden. Ansonsten, ja, sind wir in einer Einbahnstraße, die irgendwann doch eher eine Sackgasse ist. Und dann will ich zurück. Und das ist eigentlich nur mit großen Konflikten verbunden. Also da würde ich gegen ansehen. Wir brauchen das proaktive Angehen von Freiheit und Verantwortung, um die Umstände zu gestalten, in denen wir sind. Und dazu gehört es nicht, sich zu sehr, zu stark auf andere zu verlassen, zum Beispiel den Staat oder die Kirche oder eine Gewerkschaft oder welchen Verband auch immer, der das Denken übernimmt. Das ist ein Konzert von Ideen und von Überlegungen, die es nebeneinander gibt, die mal harmonieren oder nicht. Aber genau das ist das, was wir im Grunde genommen brauchen. Ohne Anstrengung wird das nicht gehen.
Ja, oder so wie Kennedy das, dessen berühmtes Zitat: Frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern frage, was du für den Staat tun kannst.
Genau so. Genau das. Wie bringe ich mich für ein gelingendes Gemeinwesen ein? Und da kann es nicht sein, dass bestimmte Organisationen sagen, so ist es und so ist es nicht. So ist richtig zitiert, so nicht. Also da muss ich komme noch einmal auf dieses Dostojewski-Zitat zurück, dieses Vermeintliche, das dann im Grunde genommen, ich möchte sagen, abgebügelt wird vom Korrektiv, was du eingangs zitiert hast.
Also wie gesagt, faktisch muss ich das immer wieder betonen, es ist nicht nachgewiesen, also es ist eher also es gibt keinen Nachweis, dass dieses Zitat in der Form wirklich von Dostojewski so gesagt wurde.
Und doch ist es Ergebnis von Gedankenleistungen, dieses Zitat dann so zustande zu bringen.
Ja, dass und die zwar auch kein nachvollziehbar
Zitat, dass zwar kein Zitat ist, aber noch einmal, die Essenz ist aus dem, was Dostojewski da in seinem Buch Die Gebrüder Karamasow zu Papier gebracht hat.
Ja, ich finde es auch noch einen anderen Aspekt interessant. Ich habe mich dann natürlich gefragt, wieso ist das zum Beispiel ein Zitat, was eines Faktenchecks bedarf oder eines Faktenchecks überhaupt bedurfte. Und damit ist mir ja natürlich auch die Brisanz dieser Aussage klar geworden. Dass es also heißt, eigenständiges Denken auf gut Deutsch unerwünscht. Und das ist ja etwas, wo ich ja merke, dieses Zitat ging ja nun am Wochenende, wie gesagt, es wurde mir in meinem Feed auf Instagram gezeigt und es wird ja nach wie vor ihm zugesprochen. Es wurde ja geteilt und weitergeteilt und auch geliked und nochmal geteilt, sonst wäre es auch nicht in meinem Feed erschienen. Also muss dieses Zitat ja auch eine Aussage transportieren, mit denen viele Menschen sich oder zumindest Menschen sich mit diesem Zitat identifizieren können.
Ja.
Und das ist das, was ich meine. Also wenn ich jetzt eine Verlinkung ins Hier und Jetzt mache mit diesem Zitat, was mir im Feed erschienen ist, scheint es ja doch auch eine Situation zu geben, wo durchaus Menschen Parallelen sehen. Ich würde jetzt lieber auf die Brüder Karamasow gehen, wo ich sage, Religion wird an den Rand der Gesellschaft geschoben, weil anstelle von Religion kommen Ersatzreligionen, sei es Staat, sei es irgendwelche Organisationen, sei es irgendwelche politischen Ideologien. Also das heißt, da kommen ja durchaus auch welche, die meinen, es gut, aber ob es wirklich zum Wohle des Menschen ist, halte ich für zweifelhaft.
Also die Religion wird zum Beispiel ersetzt durch Moral. das ist ja etwas, was wir durchaus erleben, jedenfalls meine ich das beobachten zu können, dass wir eine hochgradig moralisierte Gesellschaft sind. Das haben wir in ganz vielen Punkten. Und da wird uns im Grunde genommen das vermeintlich Richtige und Gute, Klimaschutz, Tierwohl, was auch immer, auch der Umgang mit dem eigenen Körper, was die Ernährung angeht, was Sport angeht, aber auch das politische Denken, im Grunde genommen, ja, ich möchte sagen, vorgegeben. Das, was richtig ist, wird vorgegeben von Personen, die es gut verkaufen, die sich gut verkaufen und ihre Botschaft. Und das wird im Wesentlichen häufig ziemlich kritiklos übernommen. Und da warne ich vor, das ist hochgradig gefährlich. Also wir müssen schon gucken, ja, da ist eine Moral an etwas gesetzt worden, an eine Stelle gesetzt worden, die im Grunde genommen auch durchaus erstickend sein kann.
Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Das ist auch ein Moralbegriff, mit dem ich nicht unbedingt konform gehen kann. Also das ist ja eine Moralisierung, die definiert wird von einzelnen Gruppen, von einzelnen Ansichten, von einzelnen Personengruppen, die aber nicht, ich sag jetzt mal, nach auf dem Fundament steht, wo meine Moral steht.
Im Übrigen hat die Kirche das durchaus auch getan. Also ich will jetzt hier durchaus nicht sagen, dass die Kirche da frei ist von einer Belastung.
Ehrlich gesagt, im Moment tut sie es noch.
Ich will nicht sagen, dass die Kirche da frei ist von einer Belastung aus der Vergangenheit. Und natürlich ist sie auch in der Gegenwart da durchaus nach wie vor positioniert. Weil es auch eine Position ist, über die man nachdenken kann.
Und die Solange Kirche, es als eine Position definiert wird, wenn es aber als allgemeingültige Wahrheit vermittelt wird, als einzig wahrzunehmende Sichtweise postuliert wird, halte ich es wieder für problematisch, weil in dem Moment rutschen wir wieder in das Feld der geistigen Diktatur. Also das heißt,
Und es wird Positionen geben, die die Kirche in Frage stellen. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Natürlich kann die Kirche apodiktisch sagen, so und so hat es zu sein, das ist die Wahrheit, Punkt. Und irgendwo hebt sich ein Finger und sagt, nö.
Naja, zumal unser Glaube ja eigentlich das Fundament der Wahrheitssuche ist. Also die Wahrheitssuche ist ja ein Kernelement des christlichen Glaubens, womit ich mich überhaupt in Bewegung setze. Und wenn mir jemand dann vorgibt, was die Wahrheit ist in einer Situation, ist das natürlich auch wieder eine Form von Entmündigung.
Kann man so sehen, muss man nicht. Noch einmal, die Kirche vertritt eine Position, auch mit Druck. Und irgendwo heben sich Finger und sagen, nein, das machen wir so nicht mit.
Ja, du darfst das Zweifeln auch nicht unterbinden.
Genau. Und dann kommt Dynamik rein, das, was ich meine. Sobald da eine Gruppe ist, die sagt, wir wissen es ganz genau, regt sich, das sage ich auch sehr persönlich, in mir schon ein Widerstand. So, ob das nun der Großinquisitor bei Dostojewski ist oder Schriftgelehrte und Pharisäer, die Jesus angehen und ihn letztlich ans Kreuz bringen, ja, das sind auch diejenigen, die gewusst haben, wie es ganz genau geht. Und das funktioniert halt eben nicht. Das Ringen um Wahrheit, um Freiheit, um Verantwortung und Moral oder Ethik, das ist ein dynamischer Prozess, das kann nicht abgeschlossen sein, sondern da ist Leben drin, da ist Bewegung drin, da pulsiert etwas. Ich persönlich finde interessant und spannend, darüber nachzudenken, ja, dass sich zum Beispiel die Werte, in denen wir leben, sich aus bestimmten Tugenden ergeben. Darüber zum Beispiel nachzudenken, welche, ich möchte fast sagen, epochenübergreifende Wahrheit da drin liegt, im ganz Klassischen, sag ich mal. Das ist ja formuliert worden im antiken Griechenland. Das finde ich zum Beispiel spannend. Da kommen wir der Wahrheit, glaube ich, relativ nah. Aber wir werden nicht deckungsgleich sein. Wir kommen ihr relativ nah. Das ist immer ein Unterschied. Und dadurch entsteht halt eben, wie gesagt, diese pulsierende Dynamik, dass wir uns abarbeiten an dem, was denn jetzt das Richtige ist. Das ethische Verhalten, das moralische Handeln, die Wahrheit, das Agieren in Freiheit, mit Verantwortung und so weiter und so weiter.
Ja, da gibt es auch dieses berühmte Gedicht von Goethe, der da gesagt hat in seinem Einstiegssatz, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Also das heißt, die Werte, die aus einem christlichen Verständnis heraus definiert wurden, sind ja durchaus brauchbar.
Ja, unbedingt.
Ja.
Also das Christentum ist etwas, was enorm viel Kultur hervorgebracht hat. Wir können heute über die Kirche schimpfen, so viel wie wir lustig sind. Mit viel Recht. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Aber das, was die Kirche halt eben auch hervorgebracht hat, was der Glauben halt eben auch hervorgebracht hat, ist ein enormes Plus an Kultur. Bei allem, was es an negativen Begleiterscheinungen gibt, keine Frage, aber das Einsetzen für Bildung zum Beispiel, gerade Bildung, das ist eine hervorragende Leistung.
Ja, und wie gesagt, für mich ist es auch ein Kompass in meinem moralischen Denken, in meinem ethischen Verhalten, in meiner weltlichen Sicht, das weißt du auch, also dass ich immer der Auffassung bin, ohne einen vertikalen Blick gibt es auch kein horizontales Handeln.
Schauen wir uns einfach mal lediglich diesen Begriff der Treue an oder auch der Demut. So, wenn ich nichts und niemanden habe, auf den ich mich zurückbilden kann oder binden kann, bleiben wir mal beim Begriff Demut, dann fehlt mir Demut. Dann fehlt etwas ganz Wesentliches in meinem Leben. Dann kann ich machen, was ich will. Hm. Und dann bin ich sofort nicht mehr in der Freiheit, sondern in der Willkür. Hm. Also ich brauche im Grunde genommen, also ich persönlich, eine Rückkopplung an ein höheres Wesen, also Gott, Jesus von Nazareth, Christus, den Heiligen Geist, um mich als Mensch auch richtig und wirklich und auch wahrhaftig wahrnehmen zu können.
Ja, und auch als solches in der Welt wirken zu können.
Ja, natürlich.
Weil wenn ich diese Werte, du hast auch noch Treue genannt, wenn ich keine Verbindlichkeiten eingehe, wenn ich mich nicht verbindlich zeige im Umgang mit anderen, im Umgang mit mir selbst, sind das ja alles Werte, wenn ich sage, das gebe ich alles ab und da soll sich jetzt ein Dritter drum kümmern, ist das nicht das, was menschliches Leben ausmacht?
Genau. Also bleiben wir mal kurz einen Moment bei den Tugenden. Also da gehört, wie gesagt, Demut dazu, aber auch so eine gewisse Mildtätigkeit.
Mhm. Also Barmherzigkeit.
Zu wissen, ich bin in ein soziales Gefüge eingebunden und kann nicht machen, was ich will. Ich gebe und nehme innerhalb dieser Mildtätigkeit, wenn ich in einer entsprechenden Lebenslage, zum Beispiel im Alter bin. Auch so Sachen wie ein ganz altmodischer Begriff, wie zum Beispiel Keuschheit. Mhm. Wie benehme ich mich auch in sexueller Hinsicht? Mhm. Zu viel, zu wenig? Was ist da das rechte Maß zum Beispiel? Auch so eine Sache wie Geduld. Muss alles flott gehen? Oder bin ich laissez-faire? Also Geduld hat auch durchaus etwas mit Geschwindigkeit zu tun und nicht nur mit in die Zeit schieben. Mäßigung. Wie gehe ich damit um? Was ist das richtige Maß an Ernährung? An Sport, an Arbeit, an Freizeit. Wie gehe ich mit diesen Dingen um? Mhm. Wohlwollen anderen gegenüber, aber auch Fleiß. So, das sind alles so Begriffe, die ich hochgradig christlich finde oder christlich interpretierbar finde. Paulus gibt uns da eine Menge vor, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind. Aber auch das ist eine Position, über die wir nachdenken können und die in uns dynamisch arbeiten kann. Diese ganzen Tugenden, die ich gerade genannt habe, sind die klassischen Tugenden, die aus der Antike Griechenlands kommen, die aber für unsere Gegenwart immer noch hochaktuell sind. Und wenn wir sie christlich interpretieren, halte ich das für etwas, was einem gelingenden Leben ganz, ganz zuträglich ist.
Ja, und alles, was du genannt hast, ist aber für mich der Ausgangspunkt der Einzelne. Der Einzelne ist die erste Partielle, die diese Tugenden für sich verinnerlichen muss, um sie dann im zweiten Schritt in einem familiären Umfeld, in einem partnerschaftlichen, freundschaftlichen Umfeld danach und von da aus wie konzentrische Kreise, sage ich mal, in der Welt zu wirken. Problematisch wird es, wenn dieser einzelne Impuls aber ausbleibt, sondern es mir von außen vorgegeben wird. In dem Moment ist der Einzelne eine anonyme Masse und dadurch verliert er natürlich die Freiheit.
Genau, wenn das also als Programm vorgegeben wird, das einzuhalten ist.
Genau.
Dann komme ich in Teufelsküche.
Richtig.
Also wirklich in Teufelsküche. Dann habe ich da denjenigen, der alles durcheinander bringt, also den Teufel, in mir, in meinem Kopf, in meinem Herzen. Und dann geht die Post ab.
Und ich glaube, diesen moralischen Kompass kann jeder für sich auch nur durch eigene Selbstreflexion erfahren, auch durch eigenes Hinterfragen, durch den eigenen ehrlichen Umgang mit seinen eigenen Schwächen, mit seinem eigenen Charakter in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Und wenn ich das dem Einzelnen wegnehme, diesen Prozess, und gar nicht mehr in ein, ich sag mal, kritisches Denken, in ein moralisches Handeln, die Eigenverantwortlichkeit zurückführe, funktioniert das nicht.
Und genau das ist das, worauf wir zum Beispiel im Sakrament der Firmung hinweisen. Wir bereiten ja in der Regel Jugendliche, 15, 16, 17 Jahre alt, auf das Sakrament der Firmung vor und sagen, du hast Verstand, geh damit um. In dem Rahmen, den du gerade vorgegeben hast.
Nein, das ist einfach eine.
Oder formuliert hast.
Auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung.
Ja, klar.
Das sind ja, ich sag mal, wir sind ja nicht alle gleich erschaffen worden. Wir sind alle gleich geschaffen, aber nicht erschaffen. Und ich muss mich mit meinen Fähigkeiten, Talenten, Schwächen, Stärken auseinandersetzen. Wenn ich das nicht mehr tue, weil, ich sag mal, etwas Übergeordnetes mir vorgibt, wo meine Blaupause ist, dann ist es hinderlich. Dann funktioniert es nicht.
Ganz genau so ist es. Also, der Einzelne muss in sich spüren, ja, ich muss mit dem, wie ich Mensch bin,
wie ich erschaffen wurde,
umgehen. Gleichzeitig nehme ich mit meinen intellektuellen Fähigkeiten aber auch die Impulse wahr, die von außen auf mich einwirken. Da ist dann zum Beispiel dann auch die Kirche, die sagt, du hast so und so zu denken. Da sage ich, das ist eher ein Angebot der Kirche als ein feststehender Satz, den ich einzuhalten habe, wie ich zum Beispiel einen Gesetzesparagraphen einzuhalten habe. So, da muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber wir sind in diese Situation gesetzt, dass wir uns anstrengen müssen. Anstrengung gehört dazu.
Spannend, was wir aus so einem Zitat und einer Erfahrung, die ich am Wochenende gemacht habe im Feed in Instagram, jetzt gelandet sind. Und ich möchte das eigentlich so zusammenfassen, jetzt das Ergebnis unseres Austausches. Es ist wichtig, kritisch zu bleiben. Es ist wichtig, skeptisch zu bleiben. Es ist wichtig, zu zweifeln. Es ist wichtig, nicht Verantwortung für sich selbst abzugeben, sei es an eine Kirche, an einen Staat, an einen anderen Menschen, in welcher Form auch immer. Es ist wichtig, in der Eigenverantwortung zuerst zu bleiben und in zweiter Instanz als Christ natürlich sich auf Gott auszurichten. Aber es ist hochwichtig, kritisch zu bleiben und eigenständig zu denken.
Genau, denkt selbst.
In dem Sinne, Jan, ich danke dir für dieses Gespräch und freue mich auf nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.